Ja, danke für das herzliche Begrüßen, Matthias. Ich freue mich ebenso sehr, heute nochmal zu euch eingeladen worden zu sein. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man als Prediger nochmal angefragt wird. Das ist für mich auch eine große Bestätigung. Vielen Dank für euer Vertrauen. Ich liebe Serien. Ich würde mich fast schon als Serien-Junkie beschreiben. Und ich glaube, das liegt bei uns auch in der Familie. Das hat schon auf der Couch meiner Großeltern angefangen. Adelheid und ihre Mörder, Lindenstraße natürlich, Traumschiff. Heute, wie ihr wisst, studiere ich, bin verheiratet, Mutter eines kleinen, bezaubernden Sohnes, den ihr auch gut kennt. Und ich bin sehr froh, dass Jonas eine ebenso große Leidenschaft für das Seriengucken hat wie ich. Das tut uns sehr gut in unserer Ehe. Moment, ja. Momentan schauen wir ganz begeistert die Amazon-Serie Der Lack ist ab. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Letztes Jahr fesselte uns die 7. Staffel Game of Thrones. Aber eine unserer liebsten Serien, mittlerweile fast schon ein Klassiker, ist How I Met Your Mother. Und eine Szene aus dieser Serie, die passt unheimlich gut zum Predigttext von heute. Und zwar ein kurzer Abriss, was ich meine. In dieser Serie How I Met Your Mother, da geht es um Ted, eigentlich Theodore, und er erzählt seinen Kindern in aller Ausführlichkeit, wie er ihre Mutter kennengelernt hat. Und dabei erlebt er spannende Jahre in seinen 30ern mit seinen besten Freunden Lily, Marshall, Barney und Robin. Und er lernt auch viele Frauen kennen. Die Geschichte zieht sich über 9 Staffeln. Es ist wirklich eine lange Zeit, bis diese Frau tatsächlich in Teds Leben tritt. Und er lernt viele Frauen kennen und lieben. Mal kurzweiliger, mal langwieriger. Und eine Frau, die ist was ganz Besonderes, nämlich Stella. Die beiden verlieben sich, er macht ihr einen Heiratsantrag. Und am Tag der Hochzeit, da erscheint Stellas Ex auf der Bildfläche. Die beiden brennen durch und Ted bleibt mit gebrochenem Herzen und einem Abschiedsschreiben alleine zurück. Harte Geschichte. Und nach etlichen Wochen, Monaten des Wundenleckens, da traut sich Ted wieder raus. Da traut er sich raus, neue Freunde, neue Frauen kennenzulernen. Aber er sagt, es gibt da so einen Haken. Denn spätestens mit 30, da hat jeder Mensch etwas erlebt, ein Trauma, eine schlimme Erfahrung, was er wie Ballast mit sich herumträgt, wie einen schweren Koffer, auf dem steht was drauf, eine Verletzung, eine Abhängigkeit. Und bis man das kennenlernt, macht das Daten Spaß. Aber wenn man dann weiß, ich kann es euch mal zeigen, ich habe ein Requisit mitgebracht, wenn man dann weiß, der andere hat einen ganz schön schweren Koffer dabei, eine seelische Abhängigkeit, eine Verletzung, dann heißt es naturgemäß, tschüss, auf Wiedersehen, kein Bock drauf. Und dann lernt er eine super nette Frau kennen, unser Ted. Und er muss sich selber eingestehen, hey, auch ich habe einen Koffer dabei. Auch ich habe Ballast dabei, auf meinem Koffer, da steht, am Hochzeitstag sitzen gelassen. Und das prägt ihn, das macht ihm Angst und erzählt dieser Frau von seinem Schicksal. Und für die ist es gar nicht so schlimm. Sie bietet ihm an, seinen Koffer mit ihm gemeinsam zu tragen. Und um einen Menschen mit seelischem Ballast soll es auch heute in der biblischen Geschichte gehen. Ein Menschen, der was richtig Schweres dabei hat, einen richtig, richtig schweren Koffer. Und dann trifft er auf Jesus. Und diese Begegnung, die setzt ganz schön viel in Gang. Und zwar buchstäblich. Wir wollen uns heute gemeinsam mit dem Bibeltext aus Johannes 5, den Versen 1 bis 9 beschäftigen. Und im ersten Schritt schauen wir uns die Verse 1 bis 5 an. Sie werden euch hier zum Mitlesen angestrahlt und ich lese sie uns nach der neuen Genfer Übersetzung. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest. Und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Bethesda, eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Das ist bei weitem kein kleiner Tümpel. Wer schon mal nebenan in Sinsheim war, in den Badewelten, der hat eine Vorstellung davon, wie groß Bethesda war. Das ist absolut vergleichbar. 5 Säulenhallen, in der Größe muss das gewesen sein. Wahnsinn. Und wenn hier jetzt steht, dass dort überall Kranke, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte lagen, überall, dann muss das ein Ort des unwahrscheinlichen Elends und Leids gewesen sein. Wahnsinn. Aber was machen all diese Menschen dort? Also wenn ich krank bin, versuche ich eigentlich Orte zu meiden, an denen es von anderen Kranken nur so wimmelt. Ich meine, das zieht einen doch auch emotional runter, oder? Was machen all diese Menschen dort? Sie hegen Hoffnung. Sie hegen Hoffnung auf Heilung. Angesichts der hohen Ansteckungsgefahr und der Feuchte eigentlich verwunderlich. Aber es ist gerade ein Wunder, welches sie hoffen lässt. Vielleicht ist manchen Schlaufüchsen von euch schon aufgefallen, dass die Nummerierung nicht ganz passt. Denn Vers 4 fehlt. Vers 4 ist mittlerweile in den meisten Übersetzungen nicht mehr drin, weil der Vers im Gegensatz zum Rest des Textes relativ mau überliefert ist. Und trotzdem gibt er uns Aufschluss darüber, auf was diese Menschen hoffen, was das für ein Wunder ist. Matthias hat es schon angesprochen. Manche Überlieferungen sprechen davon, dass ein Engel von Zeit zu Zeit in das Wasser fuhr, dort badete und deswegen das Wasser so eine magische Kraft bekam. Und dann hieß es, wer als erstes in diese magisch aufgeladenen Wellen kommt, der wird gesund. Egal unter welcher Krankheit er vorher gelitten hatte. Ein magisches Ereignis. Und die Menschen glauben an die Wirksamkeit dieses Wassers, deshalb sind sie dort. Sie glauben daran und hoffen auf die Wellen, die sich von Zeit zu Zeit auf der Wasseroberfläche bilden. Und dann heißt es, wer zuerst kommt, malt zuerst. Nun schwenkt unser Blick weg von den vielen, vielen Kranken hin zu dem einen Kranken. Ein kranker Mann, ein kranker Mensch, heißt es eigentlich im Original. Seit 38 Jahren krank, leidet er unter seiner Krankheit. Es ist eine unwahrscheinlich lange Zeit, wahrscheinlich schon sein gesamtes Leben. Um diese Jahreszeit haben wahrscheinlich auch einige mit Pollen und Gräsern zu kämpfen. Und da hat man doch spätestens nach einer Woche genug davon, oder? Juckende Augen, eine triefende Nase. Das macht doch keinen Spaß, spätestens nach einer Woche. Aber eine das ganze bisherige Leben umfassende Krankheit? Für mich unvorstellbar. Ein wirklich schwerer Ballast, ein unwahrscheinlich schwerer Koffer. Und das macht was mit einem. Die Krankheit ist dann nicht nur eine Phase, die vorüberzieht, sondern sie wird Teil von einem. Auch der griechische Text betont das Haben dieser Krankheit auf besondere Weise. Die Elberfelder Bibel spricht zum Beispiel ganz passend, wie ich finde, davon, dass der Mann behaftet war. Er war behaftet 38 Jahre von seiner Krankheit. Behaftet. Der Mann und sein Ballast, sie gehören traurigerweise zusammen. Und doch liegt er da am Teich mit einem Funken Hoffnung, der Heilung verspricht. Wir lesen den nächsten Vers. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Jesus hat scheinbar einen Umweg genommen. Nicht länger die Feier ist sein Ziel, sondern das Elend. In Bethesda landet man vermutlich nicht zufällig. Jesus steht nun inmitten dieser vielen, vielen Kranken und er sieht den einen. Er sieht den 38 Jahre lang erkrankten Menschen. Und es ist ihm klar, das steht hier ganz explizit, wie lange dieser schon leidend war. Und dann kommt mir wieder Ted von How I Met Your Mother in den Sinn. der diese These hat, dass jeder Ballast mit sich rumträgt. Und die Frage, wie gehen wir denn mit solchen Menschen um, die Ballast dabei haben? Seine Freunde haben auch unterschiedliche Antworten darauf. Die einen sagen, unterstützen, wir müssen den Menschen helfen. Jemand anderes sagt, lieber meiden, lieber abschießen. Nicht wortwörtlich. Und jemand anderes sagt wieder, man kann die doch auch ausnutzen. Also, wenn jemand seelischen Ballast dabei hat, warum denn nicht? Also, was nun? Meine erste Reaktion auf diesen Mann vor Ort wäre wahrscheinlich gewesen, peinlich berührt und überfordert vorbeizugehen. Nach dem Motto, nicht gesehen, nicht mein Bier, schnell weg. Überforderung. Mutigere Menschen wären vielleicht auf ihn zugegangen, hätten gesagt, hey, scheiße, tut mir echt leid. Das muss hart sein. Mein Beileid. Vorübergehen, peinlich berührt, oder Mitleid aussprechen. Was wird Jesus tun? Willst du gesund werden? Jesus, ich glaube, provozieren war jetzt keine Auswahl. Willst du gesund werden? Hallo? Was ist das denn für eine Frage? Also, wäre ich die angesprochene Kranke gewesen, mit meiner sarkastisch veranlagten Natur, hätte wahrscheinlich gesagt, ach du Jesus, nein. Gesund werden, wer will das denn? Nein. Ich liege hier so, die Atmosphäre ist klasse, die Menschen sind nett. Ach, du, schon gut. Tschüss. Ja. Willst du gesund werden? Keine Provokation. Eine ernst gemeinte Frage. Und sie ist von Jesus sehr einfühlsam gestellt, auch wenn sie beim ersten Überfliegen des Textes irgendwie unangemessen erscheint. 38 Jahre Ballast, 38 Jahre Krankheit. Dem Evangelisten Johannes scheint es besonders wichtig gewesen, herauszustellen, dass Jesus nicht nur die Krankheit sieht, sondern er sieht auch die Dauer der Krankheit. Er weiß, dass sie Teil des Menschen geworden ist. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier bist. Vielleicht hast du dir schon Gedanken über deinen Ballast, über deinen Koffer gemacht. Der Mann aus unserer biblischen Geschichte ist krank. Und vielleicht ist es auch bei dir eine Krankheit, die auf deinem Koffer stehen würde, die du mit dir herumträgst. Vielleicht ist es auch oder zusätzlich sogar seelischer Ballast. Vielleicht steht auf deinem Koffer süchtig nach Arbeit, kann nicht entspannen. Vielleicht steht auf deinem Koffer, sehnt sich nach Anerkennung, weil du sie vielleicht von deinen eigenen Eltern nie richtig bekommen hast. Vielleicht steht auch auf deinem Koffer, nicht gut genug, fühlt sich nicht gut genug. Und egal, wie mühselig und schwer unser Koffer ist, er ist ein Teil von uns. Unser Ballast ist ein Teil von uns. Er behaftet uns. Er gehört irgendwie zu uns dazu. Willst du gesund werden? Das ist keine Fangfrage. Keine Frage, auf die es nur eine richtige Antwort gibt. Gesund werden, das bedeutet für den Mann vom Bethesda buchstäblich auf eigenen Beinen stehen lernen, ein verändertes Leben führen, frei werden von dem Ballast, der sein Leben bisher komplett bestimmt hat. Willst du gesund werden? Nach 38 Jahren diesen Teil von dir loslassen? Ungewiss, was dann passiert? Wer du dann sein wirst? Willst du den Ballast loswerden? Jesus nimmt den Mann sehr ernst. Er zwingt ihm nichts auf. Er überlässt ihm die Verantwortung für die Gestaltung seines Lebens. Und was antwortet der Kranke? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus stellt eine Ja-Nein-Frage. Willst du gesund werden? Ja? Nein. Und der Kranke antwortet mit einer Geschichte, mit seiner Geschichte. Er verweist Jesus darauf, warum das bisher für ihn ausgeblieben ist, das Wunder, auf welches er hofft, als Erster in diese magischen Wellen von Bethesda steigen zu dürfen und gesund zu werden. Ein ergreifendes Schicksal. Und nicht nur die Krankheit ist dem Mann zum Ballast geworden, sondern auch die Einsamkeit. Ich habe niemanden, sagt er. Jesus und der Kranke reden, so scheint es, aneinander vorbei. Und in der Art, wie sie es tun, scheint mir der Knackpunkt in dieser Geschichte zu liegen. Scheint darauf aufmerksam zu machen, aus meiner Sicht, wie wir Menschen manchmal sind und vielmehr noch, wie Gott ist und wie er uns begegnet in unserem Ballast, in unserem Leid. Die beiden reden in drei Punkten aneinander vorbei. Willst du gesund werden? Zukunft und Vergangenheit. Jesus fragt nach der Perspektive des Mannes, nach seiner Zukunft, ab dem Hier und Jetzt. Gesund werden. Er hat seine Vergangenheit gesehen, das kommt ganz deutlich zum Ausdruck. Aber sie ist es nicht, woraufhin er den Mann befragt. Jesus sagt nicht, hey, was hast du denn verbrochen, dass du so mit Krankheit gestraft bist? Und dabei ist das ein ganz gängiges Denkmodell zu dieser Zeit. Krankheit folgt auf Sünde. Nein, das fragt Jesus nicht. Und er sagt auch nicht, hey, Koffer aufmachen, wir gucken erstmal, was da noch so drin ist. Nein. Jesus geht es um die Zukunft des Mannes. Schau nach vorne, nur das zählt. Willst du gesund werden? Das interessiert mich. Und der Kranke? Er berichtet von seiner Vergangenheit. Er berichtet davon, warum das mit der Heilung einfach nicht klappen wollte. Nie bringt mich jemand, sagt er. Immer kam mir ein anderer zuvor. Er schaut zurück. Er hat Jesu Finger dort nach vorne gar nicht bemerkt, sondern deutet nur zurück. Du siehst es doch, Jesus. Nie lief es mal anders. Kennst du solche Sätze? Ich schon. Jesus, du siehst doch meinen Ballast. Du siehst doch, dass es nie anders gelaufen ist bei mir im Leben. Das war schon immer so. Ich habe den schon immer mit mir rumgetragen. Es ging nie anders. Ich kenne das. Jesus fragt nach Freiheit und ich verweise auf meine Gebundenheit. Vielleicht geht dir das ähnlich. Willst du gesund werden? Ein zweites. Du und die anderen. Jesus wird persönlich. Er fragt ganz konkret nach dem Du. Willst du gesund werden? Deine Entscheidung. Dein Leben. Und der Kranke? Er verweist weg von sich. Niemand trägt mich ins Wasser. Und wenn ich es mal versuche, dann kommen die anderen und sind schneller als ich. Die anderen sind schuld an meinem Schicksal. Ich will ja, aber wegen der anderen kann ich nicht. Solche Sätze kenne ich auch von mir. Ich würde ja gerne, aber die anderen. Wenn die es mir nicht immer so schwer machen würden, ich könnte ein ganz anderer Mensch sein. Auch Ted von How I Met Your Mother hat mit diesem Schema zu kämpfen. Ja, er ist seelisch verletzt. Ja, er hat Bindungsängste. Aber dann kommt eine ganz tolle neue Frau in sein Leben und er will sie eigentlich abschießen. Er will es eigentlich canceln, weil er sagt, ach, Stella, meine Ex, die hat mich so versaut. Ich kann nie wieder einer Frau so vertrauen. Wegen Stella. Die anderen sind schuld. Willst du gesund werden? Und ein drittes. Willst du gesund werden? Jesus und der Teich Bethesda. Jesus fragt den Mann nicht aus Jux und Dollerei, ob er gesund werden will. Er hat vor, ihn zu heilen. Er hat vor, ihm seinen Ballast abzunehmen und ihn gesund zu machen. Und er will ihn darauf vorbereiten durch diese Frage. Aber damit ist auch klar, wodurch die Heilung passieren wird. Nämlich durch Jesus Christus allein. Der Kranke aber erkennt Jesus nicht. Er erkennt ihn als den versprochenen Erretter nicht. Und er erkennt auch nicht das Angebot, das Jesus ihm macht. Er checkt's nicht. Stattdessen deutet er auf den Teich, auf das Wasser, auf die für ihn persönlich ausgebliebenen und doch verheißenden Wellen von Bethesda. Er meint zu wissen, wodurch er gesund werden könnte, hat eine Vorstellung davon, wie Heilung für ihn aussehen könnte, was passieren muss, damit es ihm besser geht. Und er trägt diese Vorstellung an Jesus heran. Niemand trägt mich dahin. Aber jetzt bist du ja da. Also könntest du vielleicht... Das Wasser soll ihm Heilung bringen. Und Jesus, der ist ja jetzt schon mal da. Der könnte ihn ja auch jetzt zum Wasser tragen, oder? Und dabei ist Jesus zu dieser Zeit längst kein Unbekannter mehr. Jesus hat bereits geheilt und Wunder vollbracht und gelehrt, Menschen begeistert. Hat der Mann im Bethesda da nichts von mitbekommen? Hat er nicht gemerkt, dass da jemand Besonderes vor ihm steht? Unser Ballast, egal ob körperlich oder seelisch, umso länger wir ihn mit uns herumtragen, kann uns blind machen. Blind machen für Besserung, blind machen für Chancen, blind machen für den Messias, der vor uns steht und fragt: Willst du gesund werden? Was ist dein Bethesda? Hast du auch einen magischen Ort, eine unwahrscheinlich wundersame Möglichkeit, nach der sich alles zum Guten wenden könnte? Wir lesen die nächsten Verse. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Jesus spricht und es geschieht. Keine geheimnisvollen Wellen, keine Engel, nicht die anderen, die schneller waren, keine Bedingung, Heilung. Und dabei läuft die Kommunikation zwischen den beiden doch genauso schief weiter wie vorher. Wir haben doch gerade gesehen, dass der Kranke überhaupt nicht rafft, was Jesus ihm da anbietet. Er rafft nicht, wer Jesus ist, dass Heilung von ihm ausgeht. Er checkt es nicht. Jesus wird überhaupt nicht verstanden. Jesus hätte doch jetzt eigentlich antworten müssen: Ach du, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ich soll dich da ins Wasser bringen. Also ich bin eigentlich so bekannt schon. Was soll das denn? Also du checkst gar nicht, wer ich bin und was ich kann. Nee, wenn du so verblendet bist, sorry, aber tschüss. Nein, Jesus reagiert, als hätte der Kranke mit voller Inbrunst geantwortet: Ja, Herr, mach mich gesund. Er sagt: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der Mann wird entgegen all seiner Erwartungen gesund. Er steht auf eigenen Beinen, der Ballast ist weg. Ich bin immer wieder sehr bewegt von diesem Text, weil er so voller Hoffnung ist. Jesus kommt auch in dein Leben und sei es ein Ort des allgegenwärtigen Leids, wie Bethesda. Er sieht deine Vergangenheit, hat den absoluten Überblick über alles, was du vorher durchmachen musstest. Er hat den Überblick. Aber er geht nicht peinlich berührt vorbei, so wie wir das vielleicht manchmal machen würden. Und er klopft dir auch nicht mitleidig auf die Schulter, sagt: Wird schon wieder, durchhalten. Und er ist auch nicht vorwurfsvoll und sagt: Hey, Koffer aufmachen, selber schuld. Nein. Er deutet auf deine Zukunft, auf das, was vor dir liegt. Willst du gesund werden? Manchmal sind auch wir so verstrickt mit unserem Ballast, können ihn, wollen ihn eigentlich gar nicht loswerden, weil es ein Teil von uns ist. Wir haben uns schon so an das Gewicht gewöhnt. Ich war in der 6. Klasse und meine Mama hatte mir gerade ein neues Kleid bestellt. Von Heine sogar, ja, also es war schon was Besonderes. Und es war ein wunderschönes Kleid. Es war gelb mit orangenen Blumen und grünen Palmwedeln drauf, ein richtiger Sommerlook. Und ich muss so 12 gewesen sein und da ist man als junges Mädchen ja schon mal ein bisschen verunsichert über das eigene Auftreten. Aber dieses Kleid, das gab mir richtig Selbstvertrauen. Und ich fand es so schön, ich zog es eine Woche lang jeden Tag in der Schule an. Ich wollte es ja präsentieren, wollte es vorführen. Und dann, am letzten Tag dieser Woche, ich ging durch den Flur, war wieder völlig angetan von meinem Look. Und dann meinte eine Mittelstüflerin, nicht mal eine Oberstüflerin, ja, eine Mittelstüflerin, quatschte mich von der Seite an und meinte, hey, hast du eigentlich nichts anderes zu Hause zum Anziehen? Hey Leute, guck mal, die hat schon wieder das Kleid an. Und sie und ihre ganze Clique lachten mich aus. Leute, das klingt, ist vielleicht jetzt witzig im ersten Anhang, aber für mich war das so schlimm. So schlimm. Das ging doch um mein neues Kleid. Ich war so verletzt und beschämt, peinlich berührt. Das Kleid wanderte erstmal zurück in den Schrank. Und jetzt, über 10 Jahre später, bestimmt kann sich außer mir keiner mehr an diesen Vorfall erinnern, dieses Ereignis hat mich so gezeichnet, dass ich bis heute kein Outfit mehr an 2 Tagen hintereinander anziehen kann. Ich denke, wenn das jemand merkt, mache ich mich zur Witzfigur. Ich kann es nicht. Das hat mich so geprägt. Das ist unter anderem mein seelischer Ballast. Das steht unter anderem auf meinem Koffer. Willst du gesund werden? Ich denke nicht, dass es in der Bibelgeschichte von heute Morgen darum geht, dass wir uns nicht mehr verändern, dass wir uns durch Menschen und Situationen, Sätze, die zu uns gesagt werden, dass es alles Lotus-Effekt-mäßig an uns abprallt, dass wir uns nicht mehr verändern. Wäre doch ultra langweilig, wären wir heute noch die gleichen Menschen wie vor 10 Jahren. Aber da, wo Erfahrungen, Einstellungen, Sätze, ja, Menschen uns unfrei machen, wo Aussagen, die über uns ausgesprochen werden, konträr stehen zu Gottes Verheißungen über uns, da dürfen wir uns von Jesus fragen lassen. Willst du gesund werden? Willst du, dass das ein Ende hat? Ich habe es gesehen. Ich war dabei. Ich habe mit dir gelitten. Aber das ist nicht mein Plan für dich. Du bist doch ein Kind Gottes. Lass dich von mir mit Freiheit beschenken. Das hört sich alles leicht an, ich weiß. Und das ist es nicht. Ein Loslassen von seelischem Ballast, das braucht Zeit. Freiheit kann sich auch wie eine Zumutung anfühlen. Aber du musst diese Freiheit nicht allein erreichen. Du musst das nicht aus eigenem Willen schaffen, irgendwie diesen Koffer hier loszuwerden. Ist nicht nur deine Angelegenheit. Wenn es bei dem Mann von Bethesda nur darum gegangen wäre, ob er das wirklich will, gesund zu werden, dann lägt er heute noch da. Aber Gott ist anders. Gott begegnet dir und mir anders als erwartet. Er sieht deinen Ballast. Und er fragt dich wirklich ernsthaft und einfühlsam, willst du gesund werden? Er zwingt dich nicht, das loszulassen. Er zwingt dir Heilung nicht auf. Aber er lässt dich auch nicht abwimmeln von unseren Ausreden, von unseren Entschuldigungen, von den Merksätzen, die wir auswendig gelernt haben, um unser Gebundensein, um diesen Koffer hier irgendwie zu erklären und zu rechtfertigen, warum der da ist. Auch wenn es komisch und widersprüchlich klingt, Freiheit ist anstrengender als Ballast. Freiheit ist anstrengender als Ballast. Verantwortung übernehmen, anstatt auf gestern, die anderen und sich auf dieses unwahrscheinliche, wundersame Geschehnis zu konzentrieren, das erfordert viel Mut. Verantwortung übernehmen, anstatt Ausreden zu suchen, erfordert viel Mut und viel Anstrengung. Aber dein himmlischer Vater traut dir das zu. Durch die Freiheit, die Gott dir schenken will, wird es möglich für dich. Steh auf, nimm dein Leben in die Hand und geh. Amen. Wir wollen jetzt noch eine Zeit des Lobpreises haben. Vielleicht hast du die Befreiung.